Ja, liebe Teufelslappengemeinde, nach einer längeren Abstinenz aufgrund eines enorm vollen Sommerfahrplans für alle Beteiligten, vor allen Dingen natürlich für sämtliche Sportfreundinnen und Sportfreunde, widmen wir uns wieder unserem Lieblingsthema, dem Radsport. Und nicht nur Sebastian von Freiberg ist wieder an meiner Seite, logischerweise, sondern wir sind sehr glücklich, dass auch Jörg Scheiderbauer bei uns ist. Ja, Jörg, wie stelle ich dich jetzt am besten vor? Tausendsasser Teufelskerl ist normalerweise so in unserer Gemeinde der Ausdruck dafür. Also, ehemaliger, fantastischer Mountainbiker, super Triathlet, Coach, Mentor, Radmaschinenbauer, Sportartikelladenbesitzer, Entrepreneur, Veranstalter, habe ich noch was vergessen? Ehemann und guter Bürger.
Ja, hallo erstmal zusammen und ja, vielen Dank für eure Einladung. Das freut mich sehr. Ja, Ralf, du hast es eigentlich schon relativ gut auf den Punkt gebracht, aber ich habe in meiner Vergangenheit schon sehr viele Dinge gemacht und um mich ist es mittlerweile tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Also vor 10, 15 Jahren, da war ich wirklich, sage ich mal, auf allen Kanälen aktiv. Mittlerweile habe ich mich doch auf einige wesentliche Dinge konzentriert, wie auf unsere Radmarke und aber auch auf das Coaching. Das hat sich letztendlich natürlich dann auch so ergeben, weil ich denke, einer der talentiertesten bzw. einer der aufstrebendsten Profi-Triathleten im Moment trainiere und gleichzeitig auch die komplette Vermarktung, aber auch das Management für mache, eben für den Jonas Hofmann, der mittlerweile ja immer bekannter in der Triathlon-Szene wird. Und das sind so meine zwei wichtigsten Themen oder meine zwei Themen, die ich mache. Aber wie du schon festgestellt hast in der Vergangenheit, habe ich schon sehr viele Dinge gemacht, war sportlich in Anführungsstrichen auch relativ erfolgreich, jetzt nicht so erfolgreich, wie mein Schützling es werden wird, hoffen wir mal, so wie es aktuell aussieht, aber ja, ich war schon sportlich ganz, ganz gut unterwegs und versuche mich heute auch noch sportlich zu betätigen, einfach, dass ich halt fit bleibe. Ihr kennt es selber, man hat im Alltag, im Berufsleben immer sehr viel Stress und sehr viele Dinge zu tun. Und durch den Sport ist das für mich immer eine sehr gute Abwechslung, einfach auch Ideen und innovativ zu bleiben.
Lasst uns doch aber einmal, weil es ja ein besonderer Sportsommer war, einmal eine völlig repräsentative Zufallsumfrage machen. Was war euer Radsportmoment des Sommers? Auch wenn ihr jetzt im Zweifel länger nachdenken müsst, weil eine Menge los war.
Ja, also für mich jetzt persönlich war es schon ein Stück weit das Straßenradrennen der Profimänner bei den Olympischen Spielen in Paris. Ich war selber mit meiner Ehefrau 3 Tage in Paris drüben. Zwar jetzt nicht bei den Radsport-Events, sondern bei den Leichtathletik-Events. Wir haben uns das Sportevent angeschaut und das war für mich so schon das Radsport-Highlight. Auch kurz vor Schluss, wo dem Evenepoel das missgeschickt passiert ist, dass er ja einen Defekt hatte am Fahrrad. Also es war schon, sage ich mal, ein spannendes Rennen vor einer unglaublich tollen Kulisse.
Ja, dummerweise habe ich genau das gleiche Bild vor Augen. Remco, wie er das Fahrrad in die Höhe reckt vor dem Eiffelturm. Das war natürlich einfach auch ein fantastisches Bild. Und da ich ja ohnehin auch schon beruflich von diesen Bildern lebe, ist das halt mir haften geblieben, wie so viele Bilder, die einfach bei den Olympischen Spielen ja großartig produziert wurden, das muss man ja mal sagen. Aber vielleicht ist am Ende dann das Kuriose daran, dass wir beide uns an das Olympische Straßenrennen erinnern, was ja im Normalfall, sage ich mal, untergeordnet ist, wenn man jetzt den reinen Profi-Radsport normal sieht. Und wir hatten ja auch eine großartige Tour de France, das darf man ja nicht vergessen. Wir hatten auch eine großartige Vuelta. Es war wahnsinnig viel los und doch haben wir offensichtlich das gleiche Bild vor Augen. Das war einfach sehr, sehr beeindruckend. Wie geht's dir denn, Ralf?
Okay, jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich hätte es eigentlich auch gesagt.
Dann ist es so.
Ich erkläre euch gleich, warum. aus anderen Gründen, die ihr jetzt genannt habt, aber vielleicht habt ihr sie nur nicht genannt, weil es dann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen wäre. Aber ich addiere jetzt einfach mal das Frauenrennen dazu, weil tatsächlich habe ich gedacht, okay, Männerrennen, natürlich Riesenaufmerksamkeit, bisschen natürlich auch die Nachwehen noch nach der Tour de France, die toll gelaufen ist in Frankreich und so weiter. Tolles Wetter und so weiter, ewig viele Menschen da. Und dann kam das Frauenrennen und alle haben gedacht, hoffentlich wird das jetzt nicht vor viel weniger Menschen stattfinden, untergehen, wie auch immer. Weil normalerweise hätte ich auch von der Zeitplangestaltung gesagt, lasst doch die Frauen anfangen. Ja, aber ich glaube, es war so genau richtig, weil auch bei den Frauen war es ja ein Monsterereignis. Jetzt gar nicht nur das sportliche Rennen, sondern einfach ein Monsterereignis, weil unfassbar viele Menschen am Straßenrand waren und das Ganze begleitet haben. Ein bisschen weiter außerhalb von Paris, so wie bei der Tour de France. Und die Tour de France der Frauen schloss ja dann direkt an, was für mich auch ein fantastisches Event war. Aber eben auch in diesem gesamten innerstädtischen Bereich, Montmartre und so weiter. Das war schon exzellente Werbung für Radsport, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber vielleicht bei Frauen noch ein bisschen stärker, weil dass die Männer viele Menschen an die Straße bringen können, das wussten wir ja schon ein bisschen. Dass so ein Anstieg am Montmartre schon was Spezielles ist, haben wir geahnt. Ja, danach haben da ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, 100-Meter-Sprints stattgefunden.
Okay, nee,
Und
das
zwar
wusste ich jetzt, ne?
die gesamte weitere Zeit der Olympischen Spiele sind dort Radsportfans hingegangen und haben 100-Meter-Sprints gemacht. Aber zu Fuß. Ja, und sind da hochgerannt, weil sie dann immer noch langsamer waren als die Radsportler, die da hochgefahren sind. Und mein Lieblings-Social-Media-Clip von diesem Rennen ist natürlich Nils Bullitt, wie er von dem Maître in irgendeiner Kneipe auf die Toilette gelassen wird und dann auch wieder beidarmig rausgeschoben wird, damit er den nächsten Weg zu seinem Fahrrad zurückfindet. Also das waren so Dinge, die jetzt gar nicht mit der sportlichen Situation zu tun hatten, sondern einfach, dass dieses Ereignis Olympia auch den Radsport nochmal ganz anders angezündet hat.
Ja, absolut. Auch, wie du gerade sagst, die Geschichte mit Nils Pulit, das hat mich so tatsächlich so erinnert an die Tour de France in ja so 50er, 60er Jahre,
Absolut,
wo die
ja.
dann da in die Kneipen reingegangen sind und haben sich dann eine Flasche Wein geklaut, hinten in die Trikotasche reingesteckt. Das hat mich so ein bisschen an den Ursprung des Radsports tatsächlich zurückversetzt. Und das war schon richtig klasse, ne? Natürlich auch die ganzen Zuschauermassen dann dort, wie sie ihn dann da rausgeholt haben, wie da im Prinzip so aufs Rad gesetzt haben, das war schon einzigartig, ne? Fantastisch, ganz tolles Flair und ja, nach wie vor ganz grundsätzlich ganz tolle Olympische Spiele auch, ne? Ja, also es haben die Franzosen doch ganz, ganz toll veranstaltet und hingekriegt.
Sag mal, Jörg, jetzt soll es mal um dich gehen. Der Ralf hat das ja vorhin alles aufgezählt. Es ist ja unglaublich, in welchen Bereichen und mit wie vielen verschiedenen Facetten du dich mit dem Radsport in deinem Leben schon befasst hast. Ich frage mich, wie man das am besten sortiert. Vielleicht mal chronologisch. Wie bist du überhaupt zur Leidenschaft Radsport gekommen und womit hat es eigentlich bei dir begonnen, sagen wir mal so?
Also, was mich tatsächlich immer von Anfang an begeistert hat, war schon so als, ja, kann mich erinnern, so als 8-, 9-Jähriger, da zur Kommunion, da wollte ich halt ein nicht normales Fahrrad geschenkt bekommen haben, sondern ein Rad mit einem Rennradlenker. Also für mich war wichtig, dass das Rad einfach einen Rennradlenker hat und dann bin ich halt mit diesem Fahrrad, das ich dann auch zur Kommunion bekommen habe, bin ich dann ja fast jeden Tag eine Runde um den Baggersee rumgedonnert und habe mich gefühlt wie einer von damals von der Tour de
Über
France. Also
welches
ich muss
Jahr sprechen
damals
wir
so,
da?
ich muss gerade überlegen, das muss so die Zeiten sein von Miguel Indurain und so, wo der da erfolgreich war. Also die Zeit muss es tatsächlich gewesen sein.
Also große Gänge und niemals
So
aufhören.
schaut es aus, ja. Das war damals tatsächlich, ich meine, es war ein Dreigang-Fahrrad, aber es hat einen
Okay.
Rennradlenker. Es hat eine Vorderradbremse und eine Rücktrittbremse, das weiß ich noch ganz genau. Aber wichtig war dieser Rennradlenker und das Rad hatte diesen Rennradlenker. Und Nachbarn, die fanden das dann auch immer toll, wenn die da spazieren waren, wenn da der kleine Jörg da mit seinem Rad, mit dem Rennradlenker da an denen da durchpfeift. Ne? Also das war so die Anfänge. Und dann hat es mich aber tatsächlich eher in den Wald getrieben, also mehr ins Gelände. Ich habe dann relativ früh mit dem Mountainbikesport angefangen. Das Problem war damals, dass ich viel zu jung war. Also ich durfte mit 11 beziehungsweise 12 Jahren noch keine Mountainbike-Rennen fahren. Das war erst so ab dem 15. Lebensjahr war das damals erlaubt. Das war dann für mich schon jetzt am Anfang immer mal ein Problem. Zunächst mal, weil ich halt diesen Mountainbikesport im Gelände sehr, sehr gerne gemacht habe, genau. Also das war so, also ich bin dann vom Straßenradsport eher ein bisschen weg und eher dann beim Mountainbikesport hängen geblieben und habe dann wirklich auch diese Boomphase in den 90er Jahren komplett mitgemacht. Also ja, wenn mich heute irgendjemand was übers Mountainbike-Material von den 90er Jahren fragt, da kann ich sicherlich zu jedem Thema eine Antwort finden. Genau, das waren so meine Radsport-Anfänge, genau. Ich habe mich dann ziemlich stark in den Mountainbikesport verliebt. Ich habe zwei Nationalitäten, also einmal die österreichische und einmal die deutsche. Ah, okay. Und damals als 18-Jähriger bei einem Mountainbike-Europacup-Rennen hatte mich dann der damalige österreichische Nationaltrainer, sag ich mal, entdeckt. Und hatte dann gefragt, ja, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die österreichische Mountainbike-Nationalmannschaft zu starten. Und das habe ich auch dann getan, weil das auch letztendlich so ein bisschen meine zweite Heimat war. Also mein Vater, der kam von Vorarlberg und die in der Ferienzeit oder wie auch immer waren wir immer dann dort im Ferienhaus. Und dort habe ich dann auch immer meine ganzen Mountainbike-Touren sozusagen gemacht. Aber das Problem war tatsächlich, dass ich in jungen Jahren, also so mit 19, 20 Jahren schon gemerkt habe, dass ich sehr viel Talent, vielleicht auch Fähigkeiten mitbringe im Managementbereich. Also ich habe schon in jungen Jahren sehr schnell gesehen, wenn jemand halt einfach talentiert war. Und ich habe in jungen Jahren bin ich dann immer schon sehr schnell, sage ich mal, zurückgestanden und habe jemand anders gefördert und versucht, die Athletinnen oder Athleten mit meinen Partnern in Verbindung zu bringen, die zu unterstützen, damit die im Prinzip Weltklasse werden können. Genau, ich war relativ jung schon, sage ich mal, als Manager oder auch als Firmengründer unterwegs mit vielen Hürden, mit vielen Ups und Downs, weil mir natürlich damals auch total die Erfahrung gefehlt hatte. Bin dann aber doch relativ schnell in jungen Jahren auch in dem Bereich erfolgreich geworden. Bis hin, muss man sagen, ich habe 5 Jahre lang dann den UCI Mountainbike Weltcup für Deutschland veranstaltet und bin bis heute tatsächlich noch der einzigste Mountainbike-Weltcup-Veranstalter, der es zweimal hintereinander geschafft hat, den UCI Mountainbike-Weltcup Best Award zu gewinnen. Das muss man schon, also es ist für mich schon heute noch eine sehr große Auszeichnung, weil das kleine Städtchen Offenburg, wir werden ja oft noch verwechselt mit Offenbach, wir heißen aber Offenburg.
Und dabei ist das viel kleinerer.
Genau.
Und auch nicht schönerer, genau. Wenn ich das sagen darf.
Ja, also genau, also aber es ist uns damals gelungen, 2009 und 2010 gegen große Städte wie Madrid oder London uns zu behaupten. Und damals sogar das Olympische Komitee von London war damals hier bei uns in Offenburg und ich hatte mit denen zusammen die Olympiastrecke für London, sage ich mal, mitkonzipiert. Oder ich hatte denen versucht zu erklären, wie eine Mountainbike-Cross-Country-Strecke ausschauen muss, um die TV tauglich zu machen, vor allem halt auch tauglich für die Zuschauer. Da war Offenburg damals, 2007 ging diese Erfolgsgeschichte los, waren wir absolut Vorreiter, genau. Und da hat natürlich dann meine sportliche Karriere, ich möchte jetzt nicht sagen, drunter gelitten, aber ich habe das immer gebraucht, noch neben meinem Sport was anderes zu tun. Genau. Also es war nicht meine komplette Berufung, das jetzt hier voll professionell zu machen. Deswegen habe ich immer ganz, ganz großer Respekt, wenn eben Athleten, die das wirklich als Hauptberuf machen, was da dahinter dran steht, ne, an psychischer, mentaler Belastung, aber halt auch an Trainingsaufwand, ja, habe ich heute noch großen Respekt davor, vor allem, die das auf so einem hohen Niveau machen, egal in welcher Sportart.
Vielleicht zur Einordnung für die Zuhörer also, auch nochmal. Du bist, wenn ich es richtig recherchiert habe, Jahrgang 77 und warst damit praktisch gerade mal 30 etwa, als du schon erfolgreicher Mountainbike-Weltcup-Veranstalter, Manager, erfolgreicher Sportler warst und hast dann dir einfach gedacht, ja, ich mache das nicht professionell, das Radfahren, aber ich suche mir jetzt einen anderen Sport, der gar nicht zeitintensiv ist und mache jetzt Triathlon relativ erfolgreich. Oder wie war
das? Und zwar Langdistanz.
Genau. Ja, ich muss sagen, das ist hochinteressant. Ich habe 2000...
Ja, auch psychologisch, ja.
Ja, auch psychologisch. Genau. Ich muss noch dazu sagen, dass ich neben dem Mountainbike-Weltcup hatte ich, sage jetzt mal, 3 Jahre mit das erfolgreichste Mountainbike-Cross-Country-UCI-Team der Welt. Also wir waren mal auf Platz Nummer 2 der Weltrangliste, das war 2009. Hatte ich schon, wie ich euch schon vorher gesagt habe, ich hatte schon immer so das Gefühl, ein gutes Gefühl, junge Athleten zu akquirieren und die an die Weltspitze zu bringen. Genau. Aber neben dem habe ich dann 2008 gedacht, jetzt machst du mal noch ein Triathlon, einen Ironman, und bin dann im April nach Südafrika angereist und habe dort meinen ersten Ironman absolviert. Und der Mike Hamel, das weiß ich noch, der war damals der Sprecher dort und der war auch mal Sprecher bei mir beim Mountainbike Weltcup. Und da konnte das gar nicht glauben, mit was für einer Zeit ich den Ironman gemacht habe. Das war ja so um die 9:05 beim ersten Mal. Also für mich persönlich war das, heutzutage ist es jetzt nicht mehr die Wahnsinnsleistung, ich weiß, aber zur damaligen Zeit war das für mich schon richtig gut. Ich glaube, gesamt war ich da auch 19. in der Altersklasse 2. Aber
wer war denn da vor dir in der Altersklasse, wenn ich das mal fragen darf?
Das weiß ich gar nicht mehr, wer das war. Das kann ich euch gar nicht mehr.
Aber der muss gut gewesen sein.
Der war richtig
sein,
gut, ja. Der war richtig gut. Und das Blöde war tatsächlich damals, ich dachte mir, den Slot für die Ironman Hawaii Weltmeisterschaft kannst du vergessen, weil wir hatten damals in unserer Altersklasse nur einen Slot. Da war das damals noch richtig schwer, sich zu qualifizieren. Ich war 2. Und dann habe ich dann damals gesagt, nee, das kannst du vergessen. Und der Mike Hamel, der hatte dann versucht, mich telefonisch zu erreichen, weil er wusste, dass dieser erste Platz also nicht genommen wird, beziehungsweise der erste hatte, glaube ich, schon den Slot, also irgendwie in der Richtung war das. Aber er konnte mich nicht mehr erreichen. Ich war dann auch schon im Flieger weg und dann war der Slot erstmal vergeben. Und nach diesem Ironman in Südafrika habe ich mir dann auch gesagt, das mache ich nie wieder. Ja, das ist ja so eine brutale Sportart. Also das mache ich nie wieder, in meinem ganzen Leben tue ich mir sowas an. Und nee, das war dann nicht so. Also das ging dann vielleicht ein paar Wochen und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich unbedingt wieder machen und das natürlich schneller und besser und so weiter halt. Genau. Aber richtig gut im Ironman tatsächlich, das muss ich sagen, bin ich erst im Alter geworden, als ich so 40 Jahre alt war. Da bin ich dann zum ersten Mal so auch ein richtig, also nicht ein richtig guter, aber ein guter Läufer geworden. Genau. Genau.
Gut, aber das ist ja eine Menge, was ja doch noch erahnen lässt, weil die Frage hatte ich noch, als du so dran warst am Mountainbiking, ne, also im jungen Alter als Sportler, hattest du da nicht diese Traumvorstellung von einmal Olympia oder sowas?
Also ich war nah dran. Also das Problem war in Österreich, wir waren im Nationenranking in Anführungsstrichen relativ schlecht. Und wir hatten für die Olympischen Spiele jeweils immer nur einen Startplatz. Und ich war jedes Mal nah dran. Ich war sogar schon mal als Ersatzfahrer für Sydney tatsächlich nominiert. Aber es hat mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen, im Weltcup haben mir schon die ganz weit vorderen Platzierungen gefehlt. Warum? Weil ich technisch einfach viel zu schlecht war. Also ich war konditionell, möchte ich behaupten, mit von den Besseren. aber technisch war ich einfach zu schlecht. Und da war für mich dann schon klar, dass ich das, also dass es für mich super schwer wird, das zu schaffen, weil ich einfach in den Abfahrten oft auch zu ängstlich war. Ich bin nie so das letzte Risiko gegangen wie meine Konkurrenz. Genau, ich hatte dann tatsächlich auch einen sehr guten Sparringspartner, den man natürlich in der Radsportszene sehr gut kennt, den Cadel Evans, der unter anderem auch die Tour de France gewonnen hat. Mit ihm hatte ich dann auch die eine oder andere Trainingseinheit gemacht, beziehungsweise ich hatte mit dem Damon Grundy, mit dem damaligen australischen Mountainbike-Nationaltrainer, sehr viel Kontakt auch und hatte da versucht, weil die auf dem technischen Bereich sehr gut waren, die Australier damals. Sind sie heute auch noch. Aber das ist mir nie gelungen, weil ich einfach, einfach zu ängstlich war, denke ich, vom Charakter einfach her, genau. Und somit war das für mich dann auch kein Problem, mich auf andere Athleten zu konzentrieren und denen zu helfen, im Prinzip nach vorne zu kommen.
Aber dann nochmal so der vorwärts, zeitliche Vorwärtssprung, bevor du dann in deiner Chronologie noch weitermachen musst, weil wir sind ja noch lange nicht am Ende. Hawaii dann als Altersklassenathlet war ja jetzt nicht nur auch eine besondere Weltmeisterschaft, weil das eben ja das Traumziel immer noch der Ironman-Szene ist, sondern da warst du auch ziemlich gut.
Ja, also tatsächlich war ich 2019 in Hawaii sehr, sehr, sehr stark und man muss sehen, das Wahnsinnige an 2019 war tatsächlich, ich hatte einen Ermüdungsbruch in demselben Jahr im April im Oberschenkelhals. Also ich hatte einen Ermüdungsbruch im Oberschenkelhals. Und das hatte tatsächlich, 6 bis 8 Wochen hatte ich Laufverbot. Ich wusste natürlich schon aus orthopädischer Sicht oder auch aus Trainersicht, was machbar ist mit so einer Verletzung. Ich habe dementsprechend auch richtige Ärzte im Hintergrund oder wir haben auch zum Beispiel dieses schwerelose Laufband, wo man im Prinzip dann dementsprechend peu à peu die Belastung von der Muskulatur und vom Skelett wieder erhöhen kann. Das habe ich alles. Nutzen wir mittlerweile ja heute oder nutze ich heute auch mit meinen Profiathleten, die ich trainiere. Also ich hatte da natürlich schon sehr viele Vorteile, um mich, sage ich mal, professionell wieder auf ein gutes Niveau zu bringen. Und habe dann beim Ironman tatsächlich in Hamburg in demselben Jahr im August gerade mit Mühe und Not die Qualifikation für Hawaii geschafft. Also das war eine ganz, ganz knappe Kiste. Ich habe aber gemerkt, dass ich Woche für Woche gerade im Laufen immer besser werde. Und war dann 3 Wochen davor bei der 73 Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Und da habe ich tatsächlich den Weltmeistertitel so 1,5 Kilometer vor Ziel verloren. Also ich hatte das Rennen die ganze Zeit geführt und 1,5 Kilometer vor Schluss haben mich dann noch 2 Altersklassenathleten überholt und da wurde ich Dritter. Und da war mir klar, dass wenn die Form jetzt weiter nach oben geht, werde ich in Hawaii sicherlich auch eine Rolle in der Altersklasse spielen können. Und dort bin ich dann 2019 mit 9:04 und noch ein paar zerquetschte Sekunden bin ich dann nachher Vierter in meiner Altersklasse geworden. Aber man muss dazu sagen, ich war 67. overall, also inklusive Jan Frodeno und den ganzen Top-Jungs. Also das war schon vom...
Aber das war nicht das Jahr, wo der gewandert ist, ne? Das war 2018.
Das war 2018, genau. Ja, genau. Das war schon richtig gut, weil ich zum ersten Mal auch, sage ich mal, einen guten Lauf hinbekommen habe. Genau. Das war gut.
Und technisches Radfahren spielt in Hawaii ja keine Rolle. Da muss man nur den Kopf unten lassen und draufdrücken können. Ja.
Gut, ich meine, man muss natürlich sehen, im Triathlon, in den Abfahrten, jetzt in der Altersklasse, also gerade in Nizza, ich hatte letztes Jahr den Ironman in Nizza gewonnen. Also nicht die Weltmeisterschaft, sondern den Ironman in Nizza habe ich letztes Jahr gewonnen. Da ist ja die Abfahrt auch technisch relativ schwierig. Und da merkt man natürlich schon, dass ich vom Mountainbikesport komme. Also da merkt man natürlich schon, dass meine Skills ein bisschen besser sind, wie jetzt vielleicht von anderen Altersklassen-Athleten. Das wäre ja auch blöd, wenn es jetzt nicht so wäre, wenn du vom professionellen Mountainbikesport kommst. Also das geht schon. Oder meinem Jonas Hofmann, wenn ich mit dem als ab und zu mal eine Mountainbike-Trainingseinheit mache, just for fun, dem kann ich sogar im hohen Alter noch ein bisschen zeigen, wie man runterfährt. Also ganz so schlimm bin ich dann auch nicht.
Ja. Achso, du machst es dann, wenn du ihn mal wieder erden möchtest, dann gehst du mit ihm Mountainbike fahren,
Berg runter. Ja. Oder wie? Wenn er einen Höhenflug hat, dann werden ganz enge, ganz enge Singletrails gefahren. Das mag am liebsten.
Nicht, ne, genau.
Genau.
Sag mal, um das noch kurz abzuschließen mit deinen Mountainbike-Skills, Cape Epic ist doch dann genau das Richtige für dich.
Ja, es ist tatsächlich so, dass meine erste Frau, das war eine Australierin, wir hatten 2004, 5 und 6 die Mountainbike Transalp gewonnen, hintereinander. Und 2006 wollten wir als erste Mixed-Staffel das Cape Epic, die Transalp und damals gab es noch die Trans-Rockies in den Rocky Mountains gewinnen. Und beim Cape Epic war das tatsächlich so, dass wir am letzten Tag hatten wir noch einen Vorsprung von, keine Ahnung, 50 Minuten. Also das Ding war eigentlich in der Tasche. Und dann hatte ich einen katastrophalen Sturz, also einen sehr schweren Sturz in Anführungsstriche. Und meine damalige Partnerin ist über mich drüber geflogen und wir hatten beide relativ schwere Verletzungen in Anführungsstrichen, also keine lebensgefährlich, aber die Verletzungen waren so schwer, dass wir leider das Rennen nicht mehr beenden konnten. Und somit waren wir dann ja so 25 Kilometer vor Ziel mit gut 50 Minuten Vorsprung hatten wir, waren wir dann draußen. Das war dann ein bisschen bitter, aber ich kenne das Cape Epic schon und ich weiß auch, dass das Cape Epic ein sehr, sehr schweres, hartes Rennen ist, vor allem fürs Material.
Also. Ja, weil du Single Trail sagst, also ich war da selber noch nicht, aber ein guter Freund von uns ist dort auch gefahren. Single Trail und dann gerne noch mit Gegenverkehr, wenn es doof läuft, ja, und dann wird es schon richtig eng, ne?
Ja, wobei ich persönlich die Transalp fand ich technisch tatsächlich immer ein bisschen schwerer, weil da müsst ihr euch überlegen, habt ihr oftmals Abfahrten drin, die mehr wie 1000 Höhenmeter am Stück haben, also wo du halt, sag ich mal, über 1000 Meter am Stück nur den Berg runterfährst und das ist konditionell natürlich dann deutlich anspruchsvoller, wie wenn du jetzt wie beim Cape Epic nur kurze, schnelle, technische Passagen hast. Also technisch für mich war tatsächlich, ich habe es eigentlich geliebt, wenn die Passagen sehr technisch waren, aber nicht schnell. Ich war immer sehr schlecht, wenn es eine hohe Geschwindigkeit gehabt hat mit viel Technik. Das habe ich gar nicht mögen, ne? Da habe ich heute sogar im Triathlon-Bereich, also wenn ich so sehe, wie so ein Jonas Hofmann oder Dominik Sovia mit 100 Sachen im Auflieger, da mit den Zeitfahrmaschinen irgendwie im Kraichgau 73 Ironman, da so eine gerade Strecke runterfahren, da habe ich schon so ein bisschen mein Problem. Ich mache es dann zwar...
Auch beim Zugucken? Oder?
Ich mache es, ja, beim Mitfahren mache ich es. Ich mache es dann zwar mit, aber ich habe dann schon Respekt, sagen wir mal so, also ja.
Ja. Ja gut, aber die einen sagen, die Ängstlichkeit kann man auch interpretieren als eine Schleife mehr nachgedacht.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Alter, jetzt bin ich mittlerweile 47 Jahre, das muss man schon ganz klar sagen, merkt man schon. Also da denkt man schon einfach mehr mit. Ne? Auch bei den Trainingseinheiten, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre ich doch öfters mehr auf dem Radweg. Wie noch früher, wo ich halt ständig eigentlich nur auf der Straße gefahren bin. Also das hat sich jetzt schon im Alter auch ein bisschen verändert und ich glaube, das ist auch gut so. Und das sage ich aber auch immer meinen Jungs, die ich trainiere, das gebe ich denen auch oder versuche ich auch immer denen mit auf den Weg zu geben, dass die Training schon sehr wichtig sind, vor allem wenn wir qualitativ sehr hochwertig trainieren, aber dass sie natürlich auch auf ihre Sicherheit, auf sich selber unbedingt aufpassen müssen, dass da nichts passiert.
Ist das auch ein Stück weit deine Materialkenntnis, sage ich jetzt mal, ungeachtet dessen, weil du ja tatsächlich eine eigene Radmarke gegründet hast, muss man mal dazu sagen, und logischerweise dich wahnsinnig gut auskennst mit dem Material. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, schon. Also ja, wie gesagt, vor 10 Jahren bin ich auf die verrückte Idee gekommen, dann das i-Tüpfelchen draufzusetzen und einfach mal eine eigene Radmarke zu gründen. Das war dann der Obolus von dem Ganzen. Das habe ich dann gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist, und mache das mit meiner Ehefrau, mit der Alexandra, aber sehr erfolgreich zusammen. Jetzt auf dein Thema zurückzukommen. Es gibt mit Sicherheit das ein oder andere Rad, wo man ein bisschen mehr drauf schauen muss, ne? Also das ist, glaube ich, das, was du gerade fragst. Also es gibt sicherlich Modelltypen, Rahmentypen, jetzt gerade Zeitfahrmaschinen. Da muss man meiner Meinung nach schon von den Prüfständen her im Vorfeld genauer drauf schauen, weil einfach gerade vorne das Cockpit einfach filigraner mit mehr Schrauben, mit mehr Anbauteilen besetzt ist, wie jetzt ein normales, sag ich mal, Straßenrad oder Mountainbike. Bei den E-Bikes möchte ich behaupten, ist es mittlerweile jetzt kein großes Problem mehr, weil die doch so robust gebaut sind. Da kommt es jetzt auf das letzte Gramm Gewicht auch nicht drauf an, wo man da wirklich Extremes einsparen muss. Aber gerade so bei, sag ich jetzt mal, Zeitfahrmaschinen, jetzt auch gerade die neue, wo wir jetzt für Jonas Hofmann für Ironman Weltmeisterschaft da vorbei gemacht haben, sind doch ein paar Sachen, wo man nochmal genauer drauf schauen muss oder genauer drauf schaut, dass da, sage ich mal, ja, nichts passieren kann. Ich glaube, das ist die Frage.
Ja, oder? Es ging auch so ein bisschen in die Richtung, ich habe das Gefühl, dass wir beim Radsport so ein bisschen unterwegs sind wie beim Skisport vor vielen Jahren. Das Material wurde immer schneller, immer sozusagen ans Limit, und immer mehr Leute haben sich draufgestellt oder in dem Fall auch draufgesetzt, die eben vielleicht gar nicht dafür befähigt sind, so ein Material auch zu handeln, sage ich mal. In dem Fall eben dann, wenn man sich so gut auskennt wie du mit Radmaschinen, vielleicht auch eben mehr Risiken im Material dann auch erkennt. Und wie gesagt, man fährt ja mit diesen Sachen jetzt auch immer schneller. Auch die Profis fahren ja deutlich schneller die ganzen Abfahrten, und es passiert ja dort auch immer noch mehr, als vorher passiert ist, weil eben auch Leute mehr Risiko nehmen. Und ich glaube schon, dass eben Material da eine Rolle spielt. Und ich dachte, dass du eben, wie du gesagt hast, als jemand, der sich in den Kopf gesetzt hat, eigene Räder zu bauen, da wahrscheinlich einfach auch noch mehr über Sollbruchstellen oder Ähnliches halt Bescheid weißt einfach. Und deshalb vielleicht auch vorsichtiger, weil das Material immer schneller, aber vielleicht auch durch diese Leichtbauweisen, die du angesprochen hast, auch immer fragiler wird an bestimmten Stellen.
Also grundsätzlich, das ist das, was ich immer persönlich denke. Grundsätzlich ist der, wenn man jetzt den reinen Radsport sieht, deutlich sicherer geworden. Warum? Weil man bei Rennräder, Gravelräder, Zeitfahrmaschinen mittlerweile Scheibenbremsen einsetzt. Scheibenbremse oder die Bremsen sind mir das Wichtigste am Fahrrad. Weil wenn du nicht bremsen kannst oder wenn du nicht richtig bremsen kannst, hast du immer grundsätzlich ein Problem. Das gab's in der Vergangenheit so nicht. Scheibenbremse sind im Mountainbikesport zum ersten Mal, das war noch so 2002, auf den Markt gekommen. Die haben zwar noch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber die waren dann zum ersten Mal da. Und die Technologie von den Scheibenbremsen, wie sie ja letztendlich aufgebaut sind, von den Ölen, auch von den Bremsklötzen und so weiter, ist ja eigentlich, muss man sagen, von der Technik fast identisch wie mit den Mountainbike-Bremsen, die man ja schon Jahre so einsetzt. Der Nachteil daran ist natürlich, dass man ein hohes Risiko fahren kann damit. Also du kannst schneller die Abfahrten runterfahren, du kannst dadurch viel später bremsen, kannst sicherer bremsen, aber du kannst dadurch natürlich, wenn du das Gefühl dafür bekommst, später bremsen. Das ist natürlich auf jeden Fall der Nachteil. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass der Fehler, wenn was passiert, oft in der Montage liegt. Also, dass die Räder nicht richtig zusammengebaut werden. Oder wenn die Räder zum Beispiel mit dem Flugkoffer mitgenommen werden, dass dann die Athleten, die Vorbauten nicht richtig mit Newtonmeter-Schlüssel oder und so weiter oder mit Carbon passt. Das sind einfach so ein paar Dinge, die man beachten muss. Das sind nach wie vor, und das ist auch belegt, sind die größten Risiken. Dass der jetzt ein Carbonrahmen, sage ich mal, irgendwo, es kommt vor, aber das ist die Seltenheit. Also ein klassischer Rahmenbruch, jetzt ohne durch einen Sturz oder so verursacht, kommt eigentlich in der Regel sehr, sehr selten vor. Und das war eigentlich in der Vergangenheit, wo zum ersten Mal die Carbonrahmen gerade auch im Mountainbikesport auf den Markt gekommen sind, war das schon öfters der Fall. Weil man hat damals im Carbonbereich mit Fremdmaterialien arbeiten müssen, also mal zum Beispiel im Tretlagerbereich irgendwelche Aluminiummuffen reinkleben müssen, weil es nicht die passenden Tretlager dafür gab, mit Pressfit zum Beispiel. Also man hat damals Gewinde, Alugewinde reinkleben müssen mit Epoxidharz, und das hat sich natürlich mit der Zeit gelöst. Mittlerweile versucht man die Carbonrahmen ja so zu bauen, dass keine Fremdmaterialien irgendwo dran gebaut werden. Somit ist das Risiko schon mal minimiert. Also da hat sich schon sehr viel getan. Das nächste ist meiner Meinung nach Reifentechnologie. Klar, jetzt im Moment ist es die Thematik draußen mit den Hookless, also mit den Felgen, wo keine Haken mehr dran sind. Da hat man ja jetzt ein bisschen Angst, dass da eventuell die Reifen drüber flutschen können sozusagen, dass sie keine Haltbarkeit mehr haben durch diese Haken. Aber man muss es so sehen, also wir verbauen zu 90% Tubeless, also wir verbauen Reifen mit Dichtmilch. Und hier ist natürlich der Vorteil deutlich höher, dass du keine Panne mehr kriegst, wenn du den Berg runterfährst, das ist ganz klar. Dann die Überhitzung hast du nicht mehr, dass die Felge überhitzt aufgrund der Scheibenbremse. Bremsen sind autark, sind an der Narbe dran, also du bremst nicht mehr an die Felge kann nicht mehr überhitzen. Und aufgrund der Überhitzung von der Felge kann dir dann auch nicht mehr der Schlauch platzen, was früher schon mal vorgekommen ist. Das sind schon einfach Vorteile, die jetzt da kommen. Und das Krasse ist, das hört ja nicht auf. Also ich selber denke mir immer, ja, Shimano muss doch jetzt mal aufhören oder Continental muss jetzt mal aufhören, irgendwelche neue Reifen wieder auf den Markt zu bringen oder weiß ich was. Aber das hört nicht auf, und wir sehen es auch bei uns, in unserer Radmarke, dass wir halt versuchen, nicht stehen zu bleiben, immer wieder neue Dinge zu entwickeln.
Wo geht's denn hin?
Also wir mussten gerade beide lachen wegen der schmelzenden Felge, weil wir sind gemeinsam mal zu einer Tour-Etappe oder zu der Tour-Etappe in dem Jahr, das war 2018, ne? Oder 17, weiß gar nicht mehr genau.
18.
Also wir wollten eigentlich nach Alpe d'Huez, aber wir waren halt zu blöd, da hinzufahren und mussten dann auf einen anderen Berg, sind auf den Col de Croix-la-Fer, was jetzt auch ein sehr, sehr schöner Berg ist und eigentlich fast sogar die schönere Ankunft, weil man sieht dort mehr. Und auf dem Weg runter, an einem sehr heißen Tag, habe ich es dann geschafft, meine Felge aufzulösen. Ja? Weil das war halt alles heiß, ja, und dann ein bisschen zu lange stehen lassen. Dann gab es halt ja auch diese Sicherheitsgeschichten da mit den gehärteten entweder Einlagen oder Partien an der Scheibenflanke, an der Bremsflanke nicht. Ja, und dann, das war ein doofes Gefühl, wenn du plötzlich merkst, dass sich deine Felge schmilzt praktisch, ja, und dein Mantel sich mit deiner Felge verschmilzt. Ja, das war nicht schön, ehrlich gesagt.
Ja, das ist so ein Beispiel, das ist natürlich blöd, ne? Und kann natürlich auch sehr gefährlich sein, ne?
Ist nichts passiert, ja, aber das ist immer, ne, deshalb das kann man drüber lachen jetzt, ja, genau. Ja,
ja. Ja, also nach wie vor glaube ich, dass grundsätzlich oder das Niveau der Radhersteller gerade in Deutschland ist meiner Meinung nach sehr, sehr hoch. Also wird sehr viel dafür getan für die Sicherheit der Athleten, dass da nichts passieren kann. Ist immer ein Restrisiko da. Gerade wenn du natürlich versuchst, die Stückzahlen hochzuschrauben. Ne? Jeder muss natürlich gucken, wo er bleibt. Da hast du natürlich immer ein höheres Restrisiko, wie wenn du nur sehr kleine Stückzahlen machst. Hast es vielleicht ein bisschen besser im Griff. Ne? Aber ich glaube, alle deutsche Radmarke haben ein super hohes Niveau und eine sehr hohe Sicherheit in ihren Rahmen.
Jetzt nehmen wir ja gerade unmittelbar nach dem Weltmeisterschaftsrennen der Frauen über die Ironman-Distanz in Nizza auf. Und da hat natürlich jetzt schon der ein oder andere noch diese ja sehr doofe Situation für Anne Haug vor Augen, ohne dass ich jetzt genau weiß, was da los war. Jedenfalls ja wohl ein mehr oder weniger kapitaler Schaden am Mantel und eben nicht tubeless, was mich sehr gewundert hat, aber eben Spezialschläuche, die jetzt auch, sagen wir mal, von dem einen oder anderen gerne verwendet werden. Ich weiß, dass für andere Athletinnen noch Sonderlieferungen nach Nizza stattgefunden haben, damit die rechtzeitig diese Spezialschläuche bekommen haben. Was ist das für eine Entwicklung, die wir da gerade machen? Geht es jetzt schon wieder weiter als tubeless oder wie siehst du das?
Das ist im Moment eine schwere Frage. Ich persönlich, das ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung und das ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Aber ich bin ein kompletter Tubeless-Befürworter. Ich bin ein Tubeless-Befürworter, aber nur dann, wenn du einen guten Felgenhersteller hast oder Laufradhersteller hast, wenn du einen guten Reifenhersteller hast und wenn du die richtige Dichtmilch nimmst. Also das sind die drei wichtigen Grundlagen. Die zwei wichtigsten Grundlagen, klar, ist der Reifen und die Dichtmilch. Die Felge spielt schon auch eine große Rolle, aber die wichtigste Rolle ist natürlich der Reifen und die Dichtmilch. Und ich habe das natürlich gesehen, was der Anne Haug passiert ist. Ist natürlich für Anne Haug eine Katastrophe für sie als Athletin. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für mentale Konsequenzen in dem Fall für so eine Weltklasse-Athletin wie Anne Haug hat, die mit Sicherheit auch die Chance gehabt hätte, da um den Weltmeistertitel mitzufighten. Und was ich aber nur mitgekriegt habe in den Social Medien, dass ja anscheinend in dem Reifen ein größerer Cut drin war, da hättest du natürlich dann mit Dichtmilch auch ein Problem. Ne? Also da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ich weiß natürlich nicht, ob sie tubeless Reifen gefahren ist. Bei tubeless Reifen ist es halt einfach so, dass die Reifenkarkasse doch deutlich stabiler ist wie bei einem normalen Reifen, den man jetzt, sage ich mal, einen herkömmlichen Reifen, den man mit einem Schlauch fährt. Das ist dann natürlich auch nachteilig. Ja, kann man jetzt diskutieren. Ich persönlich bin ein absoluter Tubeless-Fan und ich würde jetzt meinen Profi, also Jonas Hofmann, der fährt bei mir nur mit Dichtmilch, auf jeden Fall. Also das heißt aber nicht, dass er nicht auch einen Platten bekommen kann. Also ein Restrisiko hast du immer, aber ich bin mit Tubeless bisher am besten gefahren, wenn der Reifen passt und die Dichtmilch. Das ist super wichtig. Und ich glaube, bei der Dichtmilch sollte man dann auch nicht sparen. Das sollte man dann auch.
Das war jetzt meine Frage, ja. Wie stelle ich denn fest, was jetzt die Dichtmilch ist? Oder sagen wir mal, die drei Marken, die wirklich gut zu meinem jeweiligen Reifen passen?
Also das Gute bei Tubeless ist ja mittlerweile, dass der maximale Reifenluftdruck so circa bei 5 Bar im Schnitt liegt. Ja, bei dem einen ein bisschen weniger in der Regel, beim anderen ein bisschen höher, aber so im Schnitt liegt er bei 5 Bar. Und das Gute daran ist, dass ja, sage ich mal, der Druck nicht so hoch ist wie früher bei 8 oder 9 Bar. Umso höher der Reifenluftdruck, umso schwieriger ist es für die Dichtmilch, diesen Reifen abzudichten, weil der Druck von der Luft einfach viel zu hoch ist. Dann kriegst du das Loch nicht so. Ja? Aufgrund dieses niedrigen Drucks, was man mittlerweile fährt, hat die Dichtmilch, sage ich mal, eine viel größere Chance, dieses Loch abzudichten, weil ja kein so starker Druck nach außen wirkt. Ja? Und meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man im Wettkampf, im Training kann man es von mir aus ein bisschen weniger machen, aber im Wettkampf bin ich schon ein Befürworter, dass man 80 Milliliter Dichtmilch reinmacht. Das ist eigentlich 20 Milliliter mehr wie empfohlen. Warum mache ich das? Weil ich dann auf Nummer sicher gehe, dass diese Dichtmilch im Prinzip den kompletten Reifen benetzt. Also der Reifen ist dann komplett benetzt und ich gehe dadurch kein Risiko ein, dass wenn er jetzt irgendwo einen Pinch hat, dass genau an der Stelle halt keine Dichtmilch ist oder dass es zu lang dauert, bis die Dichtmilch an den Pinch geht und den halt praktisch abdichtet. Genau. Vom Rollwiderstand haben wir natürlich da ein bisschen einen negativen Einfluss, weil wir mehr Dichtmilch dran haben. Dadurch haben wir natürlich ein höheres Gewicht. Aber da ist mir der Pannenschutz gerade auf der Ironman-Distanz viel wichtiger, weil wenn du einen Reifenschaden hast, dann ist es oft für die Athleten schon vorbei. Dann haben sie eigentlich keine Chance mehr, vorne mitzumischen. Da ist die Leistungsdichte viel zu hoch. Das ist dann eigentlich schon nicht mehr machbar.
Ich habe noch eine ketzerische Frage. Müssen alle Profis einen Reifenwechselkurs machen?
Ja, du wirst jetzt lachen. Ich habe gestern trainiert, wo ich das gesehen habe mit der Anne Haug, dann bin ich dann mal kurz 2-3 Stunden Rad gefahren. Und ich habe mir geschworen, wenn der Jonas nächste Woche zu mir herkommt und bevor der nach Hawaii fliegt, macht er hier bei mir in der Werkstatt noch einen Reifen. Das will ich sehen, wie der dann Reifen wechselt. Das ist kein Witz, das mache ich. Ich habe mir
so, ja, weil ich meine, es sind ja zwei Dinge. Also das sind schon Profis, ist alles in Ordnung. Aber oft ist es halt ja tatsächlich so. Und je besser die Leute sind, umso eher ist es so, dass sie Mechaniker haben, die das Rad toppitopp einstellen und sich natürlich auch um die Räder, Reifen und so weiter Fragen kümmern. Das heißt, der rein rassige Schrauber ist jetzt nicht mehr der klassische Profiathlet oder die klassische Profiathletin. Und dann kommt ja noch was dazu, was du eben schon gesagt hast. Es ist ja eine psychische Belastung, mal von der körperlichen Belastung abgesehen. Dann stehst du da und dann funktioniert natürlich nur alles halb so geil, weil du natürlich zitterst und irgendwie klamme, fummelige Finger hast, wie auch immer. Ne? Das ist ja auch alles klar.
Ja, man könnte das rein theoretisch, also das ist natürlich eine Charakterfrage in dem Moment vom Athlet selber, in dem Moment, wo er gerade ist. Du kannst es trainieren, du kannst es zum Beispiel sagen, du könntest es rein theoretisch trainieren. Wir haben das früher im Mountainbike Cross Country so gemacht, weil früher im Mountainbike Cross Country mussten wir unsere Reifen tatsächlich in den Anfängen auch selber wechseln. Also es gab dann später diese Tech-Zone, da war das alles viel einfacher, da haben wir unseren Mechaniker gehabt, zack hin, der hat uns einen neuen Laufradsatz reingeknallt, Feierabend. Aber früher mussten wir wirklich unsere Reifen selber wechseln, unsere Schläuche selber wechseln, weil wir sind damals noch keine Tubeless gefahren, sondern Latex-Schläuche. Das war so ein bisschen beliebter Michelin, der grüne Michelin-Latex-Schlauch, den sind wir sehr, sehr gern gefahren. Und bei uns war das tatsächlich so, dass es auch Trainingsinhalte waren. Also du bist zum Beispiel in irgendwelche EB-Intervalle gefahren und nach dem dritten EB-Intervall musstest du sofort anhalten und mit einer Herzfrequenz von, keine Ahnung, 180, 190 musstest du dann diesen Schlauch wechseln und der Trainer hat die Zeit genommen, wie lange du dafür benötigst. Ne? Das Problem an dem Ganzen ist natürlich, das ist eine Trainingssituation. Im Rennen kommt es wirklich dann auf den Charakter des Athleten an. Ne? Es kommt darauf an, an welcher Position ist er in dem Moment. Ja? Es sind viele Faktoren, wo dann eine Rolle spielen, ob der Athlet dann den Reifen noch schnell wechseln kann oder ob er es überhaupt hinkriegt. Die meisten bekommen es gar nicht hin. Also gerade im Triathlon, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, haben die Athleten ohne Tech-Support von außen oft den Reifenschaden gar nicht mehr beheben können. Ja, es gibt sehr viele Beispiele, wo das nicht gelungen ist. Ne? Und da sieht man schon, was für eine Nervosität, was für eine mentale Anspannung bei den Athletinnen und Athleten während dem Wettkampf einfach ist. Ne? Und das gestern, also, wie nochmal zurückzukommen bei Anne Haug, wo ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, oh Mann, das ist sehr bitter. Also ja, sehr bitter.
Ja, wobei Anne tatsächlich diese Situation schon einmal hatte, ziemlich identisch. Und zwar bei ihrem ersten Ironman in Frankfurt hatte sie beim Rausrollen aus der ersten Wechselzone einen Schaden. Und exakt am Kalksandsteinwerk, wer die Strecke vor Augen hat, das ist nach 350 Metern geradeaus, einen ähnlichen Schaden. Da meine ich aber, hätte sie das Glück gehabt, dass der Tech-Support nach vergleichsweise überschaubarer Zeit dort war. Aber sie hat es dann psychisch trotzdem geschafft, ja noch ins Rennen zu finden. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Und wenn du dann eben unter zusätzlichem Stress noch bist, dass du deine Gruppe verpasst, wie auch immer, ja, du musst ja ein Szenario plötzlich wieder komplett ändern. Ja? Dein Raceplan ist über den Haufen geworfen. Ja? Und dann musst du cool bleiben. Ja? Aber weil du das sagst, nehmen wir mal gestern Zeitfahren bei der WM. Ja? Es ist noch 30 Sekunden und die Kette von Remco Evenepoel klemmt. Da musst du erstmal cool bleiben.
Ja, und
da musst du erstmal cool bleiben.
Absolut, das ist ein gutes Beispiel, wo du nennst. Und schau in seine Augen rein, bevor er startet. Ja. Er ist halt cool geblieben. Also es gibt gute Aufnahmen, wo man, ich hab mal schon seine Mimik mir genau angesehen, weil das hat mich da tatsächlich interessiert. Aber ich hatte den Eindruck, das war dem relativ, also mein Eindruck war, der war voll fokussiert, das war dem völlig egal. Das war so mein Eindruck, was sein Gesichtsausdruck gezeigt hat. Ne? Ja, und letztendlich hat das.
Ja, es wäre spannend, da schon mal den Pulsverlauf zu sehen.
Ja, wär interessant.
Ich finde.
Aber.
Nee, entschuldige, ich höre dir gerade hochinteressiert zu, weil ich das Gefühl habe, dass deine Trainingslehre, sage ich jetzt mal, auch sehr viel auf dem mentalen Thema fußt. Also ich habe das Gefühl, dass du da viel Wert drauf legst. Wir hatten vor längerer Zeit ein sehr schönes Gespräch hier mit Dan Lorang. Und das war auch ganz interessant sozusagen, welche Philosophie er vom Training hat. Also wie viel Prozent, sage ich mal, reine, also das Abarbeiten von Trainingsplänen ist, wie viel Prozent halt dann das Material und so weiter und dann eben vor allem die mentale Komponente. Würdest du sagen, das ist heutzutage wichtiger denn je? Also gerade bei einem Sport wie Triathlon, wo man ja eigentlich immer davon ausging, viel trainieren hilft viel, die Umfänge und so weiter, dass du vielleicht sagst, den Unterschied macht heutzutage am Ende das Mindset, wie man so schön sagt, aus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke immer, man muss natürlich erstmal schauen, was für ein Leistungsniveau hat die Athletin oder der Athlet. Und wenn du natürlich siehst, okay, das ist jetzt schon Weltklasse-Niveau, wo die Athletin oder der Athlet sich bewegt, dann ab dem Moment spielt das Mindset meiner Meinung nach noch eine viel größere Rolle. Auf jeden Fall. Ich hab zum Beispiel ein super gutes Beispiel. Meine Frau, die Alexandra, die war unter anderem Wettkampfrichterin beim Ironman in Frankfurt und hat dort den Check-in der Profis gemacht in der Wechselzone. Und da war eine Szene vom Christian Blumenfeld, das hat sie mir dann auch gesagt, da war ein Problem mit seinem Trinksystem vorne, das er demontieren musste. Und sie sagte mir, was ihr halt bei ihm vor allem halt aufgefallen ist, vom Charakter her, das hat ihn gar nicht beeindruckt. Das war für ihn okay, das hat er einfach gemacht. Und der Eindruck war ähnlich, der hatte sofort einen Plan B. Also es hat keine Rolle für ihn gespielt, ne? Und das sieht man bei ihm aber auch ein Stück weit dann auch im Rennverlauf, ne? Also Ralf, du warst selber live mit dabei, du weißt, was war gerade auch mit dem Übergeben und so. Also das ist schon verrückt. Da habe ich dann zu meinem Athlet...
Keinerlei Geschwindigkeitsreduktion.
Da habe ich zum Jonas gesagt, zu meinem Athlet, der ja dort Sechster war in Frankfurt, habe ich gesagt, das musst du erstmal hinkriegen, zu rennen, dich zu übergeben. Und du, normalerweise hältst du ja an und tust dich so runterbeugen und hebst deine Hände auf deine Oberschenkel. Ja, du gehst so ein bisschen in die Schonhaltung. Ja, ich habe gesagt, das ist schon... Mental ist das schon wahnsinnig. Also man sieht schon, dass Christian Blumenfeld nicht nur konditionell, sondern mental auf einem unglaublich hohen Niveau ist. Und genau, also ich bin fest davon überzeugt, das muss es auch sein, um, sag ich mal, Weltmeister zu werden oder nicht einmal Weltmeister. Also heutzutage glaube ich, wenn du beim Ironman bei der Weltmeisterschaft in Hawaii Top 20, Top 15 machen willst, musst du mental voll da sein. Du musst voll da sein, du musst im Moment sein. Du musst peu à peu jede Minute sauber abarbeiten. Das ist ein hochkomplexes, hochkompliziertes Thema, das ich tatsächlich auch im Training versuche, mit Maximalkrafttraining, mit neuromuskulärem Training versuche sogar umzusetzen. Damit gerade hinten raus bei Kilometer 30, wenn es dann beim Laufen so richtig hart wird, dass da einfach mental nochmal richtig gut durchgearbeitet werden kann. Genau, also bei manchen funktioniert es nicht immer, aber jetzt zum Beispiel beim Jonas Hofmann habe ich so das Gefühl, dass das so langsam Früchte trägt und dass er das gerade im Laufen hinten raus sehr, sehr gut mental umsetzen kann. Ja, ja.
Jetzt haben wir kurz vergessen, dass davor auch schon ein bisschen geschwommen wird und 180 Kilometer Rad gefahren wird. Für mich ist halt der mental herausfordernde Part sogar eher das Radfahren, weil es halt ja einfach die deutlich längste Zeit ist, die man in dem Wettkampf verbringt. Plus, jetzt nehmen wir mal Hawaii als Strecke, das ist ja gar nicht technisch, man fährt geradeaus, dreht einmal auf der Hälfte rum und fährt wieder zurück. Dass man nicht in der Monotonie des Pedale drücken, ziehen einschläft oder mental wegsackt. Jetzt bist du schon da gewesen. Hast du deinem Athleten jetzt schon 16 Mal die Radstrecke vorgespielt oder ihn dazu auf der Rolle fahren lassen? Wie gehst du das mit ihm an?
Nee, so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Also wir sind im Moment gerade aktuell noch in der Trainingsaufbauphase für Hawaii. Also wir sind im Moment dabei, das Ganze, die Akklimatisierung schon ein bisschen reinzubringen ins Training. So die reine Topografie von der Strecke oder wie das sein wird, fangen wir tatsächlich erst nächste Woche an. Und tatsächlich dann auch vor Ort, weil halt einfach die klimatischen Bedingungen in Hawaii so extrem schwierig sind oder nicht zu voraussehen sind, dass es eigentlich dort schon auch noch mal ein Stück weit trainieren muss. Jetzt natürlich nicht über die volle Distanz, aber wir werden in Hawaii doch noch mal ein bisschen auch längere Blöcke machen, damit er sich einfach gut akklimatisiert. Hawaii jetzt von der Radstrecke her, da gebe ich dir zu 100% recht, Ralf. Das ist tatsächlich so. Das ist eigentlich eine monotone Dauerbelastung. Ne? Also du hast wirklich in Hawaii kaum eine Stelle, wo du keine Pedalphase hast, also wo die Pedale stehen und du fährst schon Berg runter. Das hast du in Hawaii nicht. Dazu kommt die Hitze und dazu kommt natürlich auch noch je nachdem der Wind. Also das kann man so nicht sagen. Ne? Also bisher hatte ich bei den letzten zwei Teilnahmen, wo ich dort war, immer das Glück, dass wir beim Renntag sehr gute Bedingungen hatten. Ich kann mich aber ans letzte Mal, an 2022 erinnern, das war am Donnerstag, wo ich nochmal draußen war zum Trainieren in Harvey hinten, da hatten wir extreme Winde, also eine extreme Winde. Wenn das so im Rennen gewesen wäre, wäre das am Sonntag ein ganz anderer Rennverlauf oder ein viel schwereres Rennen geworden. Ne? Von dem her ist Hawaii immer, kann man nicht so richtig einschätzen. Ja. Fakt ist, es ist eine sehr hohe Dauerbelastung, muskuläre Dauerbelastung auf dem Fahrrad. Also die Durchschnittswatt und die Normalized Power sollten dort auf dieser Radstrecke relativ nah aneinander liegen. Also da werden wir nicht viel Abweichungen sehen, wie es jetzt zum Beispiel bei der Ironman-Weltmeisterschaft sicherlich jetzt gestern in Nizza war. Das ist eine ganz andere Renncharakteristik. Das bedeutet aber auch gleichzeitig für die Top-Läufer, dass die da schauen müssen, dass sie vom Mentalen her schon ihre Muskulatur, sage ich mal, schonen, damit sie nachher auch richtig schnell laufen können. Ja. Also es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, muss man einfach so sagen, als guter Läufer da jetzt aktiv vorne mitzumischen auf dem Fahrrad, macht keinen Sinn. Also das sollte man sich schon mental auch eher zurückhalten und auch ruhig bleiben. Ne? Das finden manche Profis nicht immer ganz so lustig, aber wenn es im 12-Meter-Korridor ist, dann sind es die Regeln, die geben das her. Das kann man so machen, genau. Aber da muss man mental auch stark sein, um dann, sage ich mal, seine Taktik oder seine Fähigkeiten durchzusetzen, die man hat.
Und weil wir eben schon bei Remco waren, der, glaube ich, auch für sich in Anspruch nehmen kann, dass er nicht nur ein besonderes Mindset hat, sondern auch ein besonderes Setting auf dem Rad, weil der für meine Begriffe auch extrem gut, auch in Relation zu den anderen Top-Profis, auf dem Rad sitzt und das Rad extrem gut auf ihn gefittet ist. Gut, ist ja etwas andere Charakteristik, logischerweise UCI-Regeln und Ironman ist was anderes. An welcher, sagen wir mal, Position orientierst du dich jetzt mit deinem Triathleten? Der muss ja dann nachher noch laufen können. Das muss Evenepoel logischerweise nicht. Eher in Richtung, was machen die Profis aus der UCI-Welt? Oder eher, was machen die Top-Leute in der Triathlon-Welt? Klammer auf, da sieht man sehr unterschiedliche Ansätze im Moment.
Ja, absolut. Ja, ganz einfach. Der Straßenradprofi, jetzt nächstes Mal dem sein Einzelzeitfahren, ist ja deutlich kürzer. Und er muss danach natürlich nicht laufen. Also das sind jetzt mal die zwei grundlegenden Faktoren. Ich muss aber sagen, im Moment bilde ich einen Juniorenfahrer aus als Zweiradmechatroniker. Der heißt Benedikt Benz, ist jetzt auch bei der Straßenradweltmeisterschaft in Zürich als Juniorenfahrer dabei. Und den betreue ich aktuell auch in der Sitzposition. Also es ist auch erst ein sehr guter Zeitfahrer, aber auch ein Straßenradfahrer. Und ich kann es jetzt nur vom Top-Juniorenbereich momentan sagen. die nehmen schon auch sehr viel jetzt ab, was wir im Triathlon und Sport machen, also kurze Kurbeln. Also diese ganz kurze Kurbeln, das kommt eigentlich eher so ein bisschen vom Triathlon und Sport. Da sieht man schon Parallelen, aber bei der UCI hast du natürlich von der Sitzposition, das ist der Körpergrößen abhängig, musst du ganz andere Voraussetzungen machen wie im Triathlonsport. Also im Triathlonsport habe ich im Prinzip sämtliche Freiheiten, ja, in Anführungsstriche. Im Straßenradsport bin ich da sehr limitiert, ne? Also ich bin limitiert auf die Körpergröße des jeweiligen Athleten. Also es gibt drei verschiedene Größen, Körpergrößenkategorien. Und an die muss ich mich laut UCI dran halten. Und anhand von diesen Größenschlüssel kann ich dann auch nur den Athlet bedingt aerodynamisch aufs Fahrrad setzen. Im Triathlonsport bin ich da, sage ich mal, frei. Da kann ich jetzt mal viel mehr Gas geben, viel mehr probieren und so weiter. Ne? Ich prinzipiell bin aber ein Befürworter für das kraftvolle Fahren. Also für mich ist es erstmal wichtig, dass der Athlet kraftvoll auf dem Fahrrad sitzt, dass er das Gefühl hat, dass die Kraft, die er ins Pedal bringt, auch dort ankommt. Und das Zweite ist dann eher die Aerodynamik. Also dann gehen wir natürlich schon in die Aerodynamik rein. Aber wenn du es jetzt, sag ich mal, von der Aerodynamik auf die Spitze treibst, ist es dann oft so, dass dann der Athlet oder die Athleten nicht mehr ganz so kraftvoll auf dem Fahrrad sitzen. Ne? Dass sie dann sagen, okay, jetzt fehlt mir ein bisschen zu stark die Kraft in die Pedale, weil ich jetzt vielleicht zu aerodynamisch sitze. Das sind vielleicht so zwei Komponenten, aber meine wichtigste Komponente ist immer, dass der Athlet eigentlich jetzt das nächste Mal das Gefühl hat, er hockt kraftvoll in dieser Zeitfahrmaschine drin.
Heißt kraftvoll in dem Fall für dich auch niedrigere Kadenzen, als man sie eine Zeit lang gefahren ist? Also mehr so, ich glaube, Brad Sutton verficht das ja auch, dass man gar nicht so schnell kurbelt, sondern eben mehr Kraft aufs Pedal bringt. Oder hat es damit nichts zu tun?
Doch, das hat tatsächlich damit auch was zu tun. Das kommt aber immer ein bisschen, drauf an von der Athletencharakteristik. Also wenn du jetzt du nimmst einen ehemaligen Top-Radfahrer und bringst ihn zum Triathlonsport, der tut grundsätzlich eher in der Richtung, 87, 88er Trittfrequenz fahren. Nimmst du, einen Läufer, einen Spitzenläufer, und versuchst, den einen guten Radfahrer zu machen, ist mir aufgefallen, dass sie in der Regel eine höhere Trittfrequenz fahren. Warum? Weil die haben oft nicht das Kraftpotenzial wie ein reiner Radfahrer. Das siehst du oft. Also sie machen das sehr oft kardiologisch. Die versuchen das über eine hohe Trittfrequenz auszugleichen. Denen fehlt oft am Anfang so ein bisschen das Kraftpotenzial. Also es ist sehr interessant. Wir reden aber da von Top-Läufer. Also wir reden da von Läufer, die richtig schnell laufen. Also Läufer, die 30 Minuten auf 10 Kilometer laufen. Also richtige, richtig gute Läufer.
Ja, Moment mal. Dein Schützling läuft schneller als 30 auf 10 Kilometer.
Genau, aber man sieht, also so diese richtig guten Top-Läufer, wenn du die zum guten Radfahrer machen willst, die gleichen das am Anfang oft mit einer hohen Trittfrequenz aus. Das hängt aber oft damit zusammen, dass das Kraftausdauerpotenzial oder das Kraftpotenzial auf dem Fahrrad, was ich sehe, noch nicht ausgereift ist. Das kommt dann von Jahr zu Jahr, wird es immer besser, das kann man dann auch sehen und dann sieht man auch, dass er schneller Rad fahren kann. Also man sieht schon, dass er dann, die Durchschnittswattwerte durch das Kraftpotenzial einfach mehr nach oben kriegt. Und dann ist es halt nur das Ziel, dass er dann danach noch genauso schnell läuft, wie er davor gelaufen ist. Das ist das große Ziel. Genau, aber das ist so das ist das, was ich sehe und was ich einfach feststelle, ja. Aber durch die kürzeren Kurbellängen kann man schon tendenziell sagen, geht die Trittfrequenz schon im Schnitt mehr jetzt nach unten. Also mehr nach unten. Was für mich, für einen schnellen Radfahrer, für eine monotone Dauerbelastung auch eigentlich sinnvoller ist. Wenn du danach gut laufen kannst. Das ist natürlich das A und O.
Jetzt wärst du ja nicht du selber und vor allen Dingen nicht der wie soll ich sagen, Kreateur deiner eigenen Radmarke, wenn du deinem Schützling nicht auch ein neues Rad für seinen kleinen Ausflug nach Hawaii zu den Weltmeisterschaften bereitgestellt hättest. Was ist denn daran, was ihn jetzt noch schneller macht?
Ja, ich sag zu ihm natürlich, das Rad ist viel schneller wie das alte. Das ist die, ah, okay, das
du kommst schon mal erst auf der Psycho-Ebene.
Das ist die mentale Komponente. Nee, das war, genau, er weiß das ganz klar und ich sag meinen Athleten immer, das Allerwichtigste ist zunächst mal, ihr müsst gesund an der Startlinie stehen. Das ist Nummer eins. Wenn ihr krank seid, ich hatte einen Athleten, Dominik Sauvier, der leider Corona 2 Tage vor Frankfurt hatte. Meiner Meinung nach auch ein Kandidat für Hawaii. Also ich hatte den so weit, dass meiner Meinung nach er die Quali hätte auch schaffen können. Aber der war draußen aus dem Geschäft, weil er einfach am Freitag die Corona-Infektion hatte. Dann ist es vorbei. Ne? Also wichtig ist erstmal, dass sie gesund sind und vor allem, dass sie halt fit sind. Ne? Also dass sie ein sehr gutes Leistungspotenzial haben. Und dann kommen wir erst ans Material. Dann brauchen die natürlich Weltklasse-Material. Und das ist die neue Zeitfahrmaschine, die wir jetzt bringen werden. Das werden wir auch am 1. Oktober zum ersten Mal präsentieren. Wir haben sozusagen hinten neue Winglets auf dem Rahmen drauf und dadurch haben wir einfach eine bessere, lineare Luftströmung. Und im vorderen Bereich, man sieht es jetzt durch DT Swiss und Swissai, die ja den neuen 111er Reifen vorne rausgebracht haben. Und im vorderen Bereich haben wir die neue Zeitfahrmaschine auch nochmal verschlankt. Und die linksseitige Scheibebremse haben wir im Prinzip innen komplett im Innenraum verbaut, sodass dieser Bremssattel komplett außerhalb des Luftbereichs ist. Aber das ganz Neue, was wir zeigen werden, das derzeit, soviel ich weiß, keine andere Radmarke hat, das sind diese Winglets hinten. Kennt man tatsächlich ein bisschen von der Flugzeugindustrie. Das sind praktisch die Flieger, die haben hier den Flügel, die Tragfläche. Und seitlich diese Dinger, die hier so rausstehen, das sind die sozusagen die Winglets. Und die sind dafür da, dass dieser Luftwirbel eben dadurch minimiert wird oder nicht da ist. Man kennt es tatsächlich auch aus der MotoGP, im Motorradbereich wird es auch mittlerweile sehr oft eingesetzt. Da hat es aber ein bisschen eine andere Bewandtnis, wie was wir jetzt im Moment gerade sehen im Zeitfahrradbereich. Genau. Der einzigste Nachteil, das wissen wir aber noch nicht, das werden wir aber in Hawaii nicht haben, wenn unsere Zeitfahrmaschine mehr in den Kurven liegt, dann scheinen die Winglets nicht so gut zu funktionieren. Ist das Rad aber gerade, gehen wir momentan davon aus, dass wir einfach eine bessere Strömung durch den Rahmen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Rahmen etwas schneller ist wie der alte, den er im Moment fährt, wobei meiner Meinung nach der auch schon natürlich sehr gut war.
Gut, das wäre auch blöd, wenn er nicht schon gut gewesen wäre, weil der war auch von dir, ne?
Ja, und wir waren ja auch damit auch schon sehr erfolgreich. Also von dem her, so schlecht ist er, glaube ich, nicht. Na, aber es ist was Besonderes, nee. Da sind wir auch sehr stolz drauf und das werden wir am 1. Oktober zum ersten Mal zeigen. Jonas fährt natürlich schon damit kommt damit klar, wobei Jonas sag ich mal, ein Athlet ist, der sich darüber jetzt kein großer Kopf macht. Der vertraut uns da und der spult da sein Trainingsprogramm ab und das ist dann für ihn so auch okay.
Man muss vielleicht mal kurz dazu sagen.
Mit einem ganz neuen Fahrrad in Hawaii aufschlagen ist schon geil.
Ja, das habe ich ihm auch versprochen. Also ich hab ihm versprochen, wenn du die Quali holst in Frankfurt, Texas lief ja leider nicht so gut für uns. Da hatte er keinen so guten Tag, genau, und ich habe ihm gesagt, ich habe ihm das versprochen, wenn du Frankfurt schaffst, dann meine Frau und ich, wir werden alles dafür tun, dass du die neue Zeitfahrmaschine für dort kriegst, aber wir hatten die natürlich schon im Petto, also so eine Zeitmaschine machst du nicht in 2 Wochen, ne? Das ist auch klar, also das war schon alles klar und von den Geometriedaten und so wusste ich natürlich schon, wie das Rad ausschauen muss, also ja, alles gut im Moment.
Wir sprechen ja jetzt schon länger über deine Marke. Wir haben es noch gar nicht genannt. Race Extract, ne, heißt die Marke. Und, genau. Und ihr baut eben nicht nur Zeitfahrmaschinen, sondern auch Gravel und Rennräder und sowas. Und was mich noch interessieren würde, weil du vorhin so ein bisschen gesagt hast, ja, dann habe ich mir gedacht, ich gründe jetzt einfach mal eine Radmarke vor 10 Jahren. Wie, Also klar, man kommt auf sowas, weil man ein Faible für das Ganze hat, aber das klingt ja schon erstmal so nach aus dem Nichts, jetzt mache ich das einfach. Wie hast denn das angefangen? Wie ist dir da, wie hast denn da losgelegt? Das würde mich noch interessieren. Und wie sich das dann entwickelt hat auch.
Ja gut, ich hab in der Vergangenheit ich habe in der Vergangenheit für große Radmarken wie für Ghost Mountainbikes gearbeitet. Also war ich sehr tief in der Materie drin. Und später dann durch den Triathlonsport bin ich dann zu Feld gegangen und habe dann bei Feld weitergemacht. Aber nur, weil ich da die Möglichkeit auch drin gesehen habe, mehr im Triathlon-Bereich zu arbeiten. Hatte dann auch sehr guten Kontakt zu Jim Feld. Also es ist ja wirklich der Markengründer. Und auch ein Triathlet von den 80er Jahren. Genau, und daraufhin hatte ich natürlich schon auch Kontakte zu gewissen Produzenten und habe aber auch sehr viel Input in die Radmarken gegeben. Also ich hatte immer schon zusätzlich so ja, die Initiative, den Ingenieuren oder den Produktentwicklern zu helfen. Nicht nur, wie man die Rahmen vielleicht besser machen kann. Wenn es was zu verbessern gab, meistens gab es nichts zu verbessern, aber vor allem aber auch von den Anbauteilen her, also mit welchen Komponenten Herstellern es vielleicht sinnvoller ist, mit denen zu arbeiten, gerade jetzt auf dem europäischen Markt, weil bei Feld, die waren doch schon auch sehr damals amerikanisch orientiert. Genau, und dann habe ich natürlich gedacht, okay, ja, das kann ich jetzt auch, ne? Und das ist aber halt nicht nur Fahrradbau, ne? Also wenn du eine Radmarke gründest, da sind sehr viele andere Dinge, die man einfach beachten muss. Und da war ich dann natürlich am Anfang schon sehr blauäugig und habe aber Gott sei Dank meine Ehefrau, die Alexandra, im Hintergrund, die da die ganzen, sage ich mal, buchhalterischen, finanziellen Dinge, auch die ganzen Zollabwicklungen und so weiter managt. Sie hilft mir auch da, auch gerade bei dem ganzen Athletenmanagement und so weiter. Und daher sind wir natürlich dann auch letztendlich, möchte ich behaupten, erfolgreich geworden. Genau. Aber es ist natürlich, also ich sage heute immer, man kann gerne eine Marke gründen. Aber man sollte sich wirklich gut überlegen, das zu machen. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Stress, man braucht sehr viel Liquidität, man braucht ein sehr großes Polster, weil es gibt nicht nur gute, es gibt auch sehr viel schlechte Zeiten. Genau, und ja, also jetzt bin ich froh natürlich, dass ich es damals gemacht, dass ich es damals gewagt habe. Wir haben eine ganz tolle Mannschaft mit tollen Athleten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir von Jahr zu Jahr ja immer besser werden. Und das ist eigentlich so das beste Gefühl. Also ich glaube, ich hätte eher ein Problem damit, wenn ich so das Gefühl hätte, wir stagnieren, wir bleiben im Moment auf der Stelle stehen. Manchmal denke ich mir, da kann eigentlich nichts mehr Besseres, Neues kommen, aber wir werden doch dann immer mal wieder ja erfolgreicher. Und ja, meine Frau und ich, wir lieben das, mit jungen Athleten, Athletinnen zusammenzuarbeiten, die auch zu unterstützen, die zu fördern, das ist unser Anspruch und auch der Anspruch von unserer Radmarke. Genau.
Also ich verstehe das schon richtig. Du hast deiner Frau die richtig unangenehmen Sachen überlassen und du hast deine Garage ausgeräumt und Räder
Das
zusammengeschraubt,
sagt sie auch immer knallhart zu mir. Sie sagt immer zu mir, du, die unangenehmen Sachen muss immer ich machen. Und da hat sie manchmal tatsächlich, da hat sie manchmal tatsächlich auch recht. Aber ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Und ich bin froh eben, dass ich sie da habe, weil sie da wirklich eine Koryphäe ist, muss ich echt sagen. Gerade so Zollabwicklungen und so ist sie wahnsinnig stark. Kennt sich da richtig gut auch aus. Also das braucht aber auch so ein Unternehmen. Auch ganze Webauftritt, Internetseite, dann die Wikipedia-Einträge für unsere Athleten und so weiter. Da kümmert sie sich darum, dass das läuft, dass es das auch einen professionellen Weg gebracht wird. Das kann sie super und das ist natürlich, wenn deine eigene Frau in dem Unternehmen ist und dich dabei unterstützt, was Besseres gibt es natürlich nicht, ne? Das ist klar. Also für mich ist es natürlich schon was Besonderes.
Du hattest gesagt,
Ja,
dass ihr
ihr
insbesondere.
Lieben, ich darf
Achso,
nächste
Entschuldige.
Woche. Ja,
Nee,
Herr
ich wollte
Weber.
noch mal fragen, weil du gesagt hattest, dass du auch den Anspruch hast, dass ihr mit Innovationen arbeitet und das immer weiter vorantreibt. Was kommt denn so als nächstes? Also jetzt vielleicht auch gar nicht bei euch, sondern wo siehst du allgemein so die Entwicklung im Radsport in den nächsten Jahren?
Also im Moment ist der Radsport ein bisschen zweigeteilt aufgrund von der Problematik von den E-Bikes. Also auf dem E-Bike-Markt, ganz klar, wird sich in der Zukunft wahnsinnig viel im Akkubereich tun. Also wir werden da ganz neue Innovationen sehen, leichter, mehr Reichweite und so weiter. Das wird ganz klar kommen. Im Rennradbereich oder Zeitfahrmaschinenbereich bin ich mir ziemlich sicher, dass sich die elektronische Schaltung, also die mechanische Schaltung, hat sich ja im Prinzip im High-End-Bereich schon so gut wie verabschiedet. Also man schaltet ja nicht mehr mit irgendwelchen Schaltzügen, sondern es wird ja mittlerweile alles elektronisch geschaltet. Und ich denke, dass sich da in der Zukunft noch einiges tun wird, vor allem auch an der Gangzahl. Also ich bin fest davon überzeugt, dass in den nächsten paar Jahren mehr Gänge noch geschaltet werden wie jetzt. Also es werden sicherlich 13, 14, 15-fach und so weiter geschaltet werden. Also die Übersetzungsbandbreite, das wird sicherlich jetzt das sein, was in den nächsten paar Jahren kommt. Darüber hinaus muss man mal abwarten. Ja. Ich denke, dass man aerodynamisch jetzt gerade bei den Zeiträdern noch ein bisschen was machen kann. Da sind wir noch nicht am Ende. Also da werden wir sicherlich noch das ein oder andere rausholen können, gerade auch gewichtstechnisch. Hat man jetzt ganz toll gesehen bei Canyon, bei Laura Philipp, die ja das Zeitfahrrad von ihr, glaube ich, auf so 9 Kilo runtergebracht haben. Das ist eine Ansage und das ist wirklich klasse, wie die das hingekriegt haben. Mega. Ich glaube, da tut sich was, weil aerodynamische Rahmen, Aerorahmen sind grundsätzlich immer schwerer wie klassische Rennradrahmen, weil wir mehr Material dafür brauchen, für die Aerodynamik. Größere Flächen haben. Also ich denke, da wird sich was tun, aber eben auch, wie gesagt, wie schon gesagt, in der Aerodynamik. Und da können wir uns, glaube ich, noch ziemlich viel auch von der Luftfahrt anschauen, was da draußen gerade passiert. Da habe ich auch so ein paar Sachen im Moment gerade in der Pipeline, wo eventuell für uns interessant werden könnten. Das muss man sich jetzt mal anschauen.
Für mich ist ja ein Anachronismus immer noch die Kette, ehrlich gesagt. Ja, weil wir reden halt immer noch von Metall, ja. Also das wundert mich tatsächlich stark, dass da nicht schon andere Antriebsformen gefunden sind. Ich weiß, dass da unterschiedlichste Dinge ja schon ausprobiert worden sind, habe da auch schon wilde Prototypen gesehen. Also mit Zahnrädern und so weiter und so weiter, wirst du alles noch besser kennen. Aber das ist für mich eigentlich der letzte Anachronismus an so einem Fahrrad, weil da reden wir halt dann schon noch von richtig Metall, ne?
Ja, richtig, aber es ist halt das Funktionsfähigste und das Leichteste im Moment. Wenn du halt anfangen willst, irgendwie ein Getriebe hinten in den Naber einzubauen, um die Gänge zu schalten, dann wirst du natürlich gleich, sage ich jetzt mal, ein Gewichtsproblem zunächst einmal haben. Aber das nächste ist natürlich auch das Reibungsproblem, also der Reibungswiderstand, was solche Dinge haben. Also es ist, ich glaube, ich persönlich, wie du schon sagst, es gab einige schon in der Vergangenheit, einige richtig coole Prototypen, was man gesehen hat. Namen möchte ich jetzt nicht nennen, die aber dann bis jetzt verschwunden sind. Also ich habe man nie wieder gesehen, wo ich auch gedacht habe, okay, das könnte jetzt funktionieren. Vielleicht funktioniert sie irgendwann, also ich weiß es nicht, aber es ist nie gekommen. Also ich glaube, dass die Kettenschaltung im Radsport, im ambitionierten Radsport weiterhin die nächsten Jahre definitiv bleibt, aber wir werden mit Sicherheit mehr Gänge sehen. Also wir werden noch mehr Gänge sehen, definitiv.
Ja, fantastisch, Jörg. Ja, ich darf am 1. dabei sein bei der Präsentation von eurem Flugobjekt. Freue ich mich schon sehr drauf. Das werde ich dann auch Social Media mäßig verbreiten. Aber in den Shownotes kommen auch die Verbindungen zu dir, deiner Radmarke und auch zu deinem Topathleten logischerweise rein, damit das alle verfolgen können. Spätestens dann, wenn der Renntag ansteht. Das dauert ja noch eine kleine Weile, aber das macht ja nichts. In dem Sinne, sage ich schon mal ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch, Jörg, und für deine Zeit. Und ja, good luck, ne? Weil ein bisschen Glück, ein bisschen Sachen, die man nicht beeinflussen kann, sind ja auch dabei. Gesundheit hast du schon gesagt, ne?
Ja, vielen Dank an euch. War eine nette Runde und ich glaube, so viel habe ich noch nie geplaudert an einem Stück. Ich hoffe, es war okay für euch.
Wunderbar. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn man dir zuhört, hat man ja das Gefühl, dass du ohnehin dein Tag gar nicht lang genug sein kann bei allem, was du machst. Insofern wissen wir das besonders zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dafür.
Und in dem Sinne, liebe Gemeinde, sagen wir bis nächstes Mal und ich verspreche, es wird nicht wieder so eine lange Sommerpause wie zuletzt.